habe jetzt das Privileg, euch unseren Prediger anzukündigen. Heute wird Dominik Trostow bei uns predigen. Dominik ist aufgewachsen in Waldsteig bei Billafingen, war viele Jahre hier in der Gemeinde, im Teenie-Kreis, in der Jugendgruppe und studiert jetzt Theologie in Marburg. Und es ist für mich eine große Freude, dass Dominik heute hier predigt, dass jemand, ein junger Mensch, hier sich auf den Weg gemacht hat, Theologie zu studieren, sich auf den Weg auf ein pastorales Amt vorbereitet. Das finde ich der Hammer. Und das finde ich sehr, sehr ermutigend, auch für unsere Jugendarbeit. Der Dominik ist jünger als die meisten, die jetzt heute hier sind. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Wenn man älter ist, sagt man, was soll ich mir von so einem jungen Mann sagen lassen? Und wenn man so jung ist, denkt man vielleicht, was soll ich denen sagen? Die wissen doch schon alles oder so viel. Und ich dachte, Dominik, ich spreche dir noch was zu, was Gott dem Jeremia gesagt hat. Der hat zu ihm gesagt, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, das sind in dem Fall wir. Und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen. Keine Angst. Dein Job ist es, Wort Gottes zu verkündigen und unseren Job ist dir gut zuzuhören. Ich glaube, du hast uns was zu sagen, du hast uns was mitgebracht. Ich bitte dich jetzt mal nach vorne, dann bete ich für dich. Und dann legen wir los. Oder legst du los. Und wir legen mit Zuhören los. Lieber Herr, danke für den Dominik, dass du ihn zu uns gesandt hast heute Morgen. Und ich bitte dich, dass du durch ihn zu uns redest. Mach unsere Herzen offen und weit zu hören. Und gib ihm den Mut zu sagen, was zu sagen ist. Amen.
Amen. Dankeschön. Ich hoffe, mir sieht man auch ein Stück weit meine Reife an und nicht nur meine Jugend. Aber... ja, mich freut es auch, heute hier zu sein. Das ist auch sehr speziell und sehr freudig für mich. Also das ist auch was Besonderes und ihr habt mich mit bestem Wetter dieses Wochenende empfangen. Da kommt man natürlich gern mal wieder ins gelobte Land und verlässt Marburg. Ich habe euch heute ein ganz besonderes Buch mitgebracht. Das, wenn man sagen würde, es wäre ein Weltbestseller, wäre das noch eine maßlose Untertreibung. Das ist eher ein Buch der Superlative. Ist tatsächlich die Bibel, die meist gedruckte, die am häufigsten übersetzte und am weitesten verbreiteste Buch. Es gibt Gesamtübersetzungen von 469 Sprachen und Teilübersetzungen in 2557 Sprachen. Und jedes Jahr kommen etwa 30 bis 40 dazu, bis halt keine unerreichte Völker mehr gibt. Gell? Die eine oder andere werden sie tatsächlich schon mal gesehen haben, die mich nicht verwundern würde. Aber warum spielt sie denn so eine große Rolle im Christentum? Oder warum wird jeden Sonntag hier in der Gemeinde drüber gepredigt oder draus gepredigt? Darum kann man sich durchaus erstmal die Frage stellen, was macht denn die Bibel vertrauenswürdig? Was gibt der Bibel Autorität? Und da gibt es verschiedene Herangehensweise. Die erste Herangehensweise ist, indem man die Überlieferung anguckt. Anfänglich wurde die Bibel hauptsächlich durch handschriftliches Abschreiben quasi weitergegeben und weiterverbreitet. Und wie das beim Abschreiben ist, wer kennt das aus der Schule nicht, da schleichen sich doch die ein oder andere Fehlerchen ein. Aber man will natürlich wissen, was steht denn im Original, Buch, Brief, Evangelium. Das will man natürlich wissen. Und es gibt bei der Bibel, Gott sei Dank, eine super Quellenlage. Ganz im Gegensatz zu manche andere antike Quelle, wie zum Beispiel ein römischer Geschichtsschreiber oder so, wo man relativ wenig hat, gibt es zum Beispiel vom Neuen Testament über 5000 Schriftfunde. Das ist von fast komplette Werke zu so ein paar Seiten oder auch nur ganz kleine Schnipsel. Und aus dieser ganzen Sache, die da uns bis heute überliefert sind, kann man das sehr gut rekonstruieren, was denn in diesem Urtext, in diesem Grundtext stand und die Abschreibefehler lassen sich sehr gut identifizieren und ausradieren. Und dabei ist sehr beachtlich, dass diese Schriften diese ganze Zeit, diese viele Jahrhunderte überlebt haben und viel durchgemacht haben, auch viele wirre Zeiten von irgendwelche Reiche, die aufgebaut wurden, untergegangen sind, Kriege, Plünderungen oder auch schwere Zeiten von Christenverfolgung, wo es unter Todesstrafe Verbote war, christliche Schriften zu besitzen und viele zerstört wurden. Aber die Gläubige aus aller Zeiten haben schon damals den immensen Wert in diese Schriftstücke sehe. Und deshalb waren sie sehr bedacht darauf, das zu überliefern, dass es uns das heute erhalten bleibt. Was auch die Zuverlässigkeit unterstreicht, ist die Entstehungsgeschichte. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel beim Neuen Testament relativ früh nach dem Tod Jesu und nach all dem, was passiert ist, die erste Briefe verfasst wurde. Zum Beispiel von Paulus, der dann irgendwelche Probleme und Streitigkeiten von irgendwelche der erste Generation von Gemeinde quasi beschrieben hat und darauf geantwortet hat. Und das lässt sich die erste Briefe auf ungefähr auf das Jahr 50 nach Christus festsetzen, was ungefähr 20 Jahre später ist, als Jesus gestorben ist. Und das ist für antike Verhältnisse sehr, sehr früh. Und das führt dazu, dass damals, als es verfasst wurde, noch so viele Leute gelebt haben, die das alles miterlebt haben, die Augenzeuge waren, wie Jesus irgendwelche Rede gehalten hat oder wie er irgendwelche Wunder vollbracht hat. Und daran konnte das gemessen werden, an diese Augenzeuge, die das verifiziert haben quasi. Es gibt aber auch die Evangelien, die als Sammlung von mündlichen Überlieferungen uns überbracht sind, damit die folgende Generation wisset, hey, was lief denn da damals mit diesem Jesus? Und da bekommen wir einen kleinen Einblick, wie das war von Lukas, der das beschreibt. Das ist nicht Lukas 113, ihr könnt es euch denken. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt ich es für richtig, nachdem ich allen bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben. Dabei sehen wir, dass Lukas durchaus den Anspruch hatte, das auch historisch zuverlässig niederzuschreiben und eine zuverlässige Aussage zu machen. Und sie deckt sich auch mit außerbiblischen Geschichtsschreibern, die es zum Beispiel gibt. Aber das soll nicht die einzige Wahrheit bleiben, denn ein fleißiger Informatiker zum Beispiel hat sich tatsächlich die Mühe gemacht und gezählt, wie viele Prophezeiungen und Verheißungen sich in der Bibel erfüllt haben. Und er ist auf stolze 3268 gekommen. Da lastet sich bestimmt über ein paar Streite, das ist ja manchmal Ansichtssache. Aber es bleibt eine überwältigende Zahl. Und dabei sind es auch Prophetien von ganz unterschiedlichem Inhalt. Da wäre zum Beispiel der andere Daniel, der aus der Löwegrube, der hat über zukünftige zeitliche Epoche eine sehr detaillierte Prophezeiung niedergeschrieben und die Herrschaft von 4 Weltreiche beschrieben, wie sie ineinander übergeht und wie sie sich gegenseitig fertig macht. Und so geschah es dann auch. Da ist dann erst das Babylonische Reich gekommen, der wurde dann vom Perserreich erobert. Das wurde dann wieder vom Alexander der Große erobert und vergrößert, bis dann die Römer kamen. Und ist genauso geschehen, wie es da drin stand. Und das viele Zeit vorher. Oder wir lesen Prophetie über das Volk Israel, wo Propheten, die die Sprachrohre Gottes waren, immer wieder ankündigt haben, dass das Gericht Gottes kommt und die Strafe für die Untreue vom Volk Israel angekündigt hat, dass fremde Völker kommen werden und sie erobern wird und sie verstreut werden in aller Welt. Und auch das hat sich erfüllt. Die israelitische Reiche wurde zerstört, die Bevölkerung wurde verschleppt und sie waren fort. Aber auch, wenn in der Bibel wird auch angekündigt, dass Gott sie wieder sammeln wird, dass sie ihre jüdische Identität behalten werden, was sehr unwahrscheinlich war, wenn sie so verstreut waren. Und auch das können wir lesen. Einerseits, als Nehemiah und Esra den Tempel und Jerusalem wieder aufgebaut haben, hat sich das Volk wieder gesammelt und ihre nationale Identität wieder gefunden. Aber auch heute sehen wir es. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Juden aus allerlei Ländern aus der ganzen Welt wieder zurück nach Israel gekommen und haben da den Staat Israel gegründet. Und das ist ein sehr gesegneter Staat, auf vielerlei Weise. Sehr fruchtbar, sehr wirtschaftlich, läuft es gut, wie es ihnen in der Bibel schon verheißen wird. Aber die wohl wichtigste und zahlreiche Prophezeiungen in der Bibel sind die sogenannte messianische. Dort wird der Messias verheißen, der Auserwählte Gottes, der alles auf den Kopf stellt, alles verändern wird. Der Retter Israels, einer, der stellvertretend für die anderen stirbt. Diese Prophezeiungen, diese messianische, die ziehen sich durch die ganze Bibel. Von 1. Mose 3 bis zurück. Und man hat das Gefühl, da zieht sich wie so ein roter Faden durch die Bibel, der so eine Spannungskurve aufbaut, der so eine Sehnsucht aufbaut, so eine Erwartung. Und dann kommen diese Evangelien und wir lesen von diesem Jesus von Nazareth, der Stück für Stück all diese Prophezeiungen erfüllt. Angefangen von seiner oft erzählten Geburt, weiter mit seinen Worte und Taten, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, ja mit seinem gesamten Lebenswerk. Es kommt raus, er ist der Verheißene. Jesus ist Christus. Und für mich zeigen diese Prophezeiungen zwei Sachen. Erstens, die Bibel hat sich bewahrheitet. Die Aussagen sind wahr und verlässlich. Und zweitens, kein menschlicher Scharfsinn und noch so eine glückliche Schätzung bringen es zustande, so viele derart präzise, konkrete und detaillierte Aussagen zu treffen, die sich bewahrheitet haben. Und das manchmal 1600 Jahre zuvor oder manchmal 400 Jahre zuvor und so weiter. Und neben der ganzen Geschichte mit der zuverlässigen Überlieferung durch die ganze Wirre der Zeit, zeigt sich für mich auch hier, dass Gott bei der Bibel seine Hände im Spiel hat. Er ist der Ursprung dieser Prophezeiungen. Er ist die Inspirationsquelle für die Bibel. Deswegen wird die Bibel auch gelegentlich mal Gottes Wort genannt. Und deswegen ist die Bibel vertrauenswürdig und sie hat Autorität. Es gibt da so ein schönes Statement auf der Livy Homepage, was wahrscheinlich von einem von unseren hochkompetenten Pastoren verfasst wurde. Das gucken wir uns gerade mal an. Da steht, unser Glaube gründet auf der Bibel. Wir glauben, dass die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, das seinem Geist eingegebene Wort Gottes ist, welches uns völlig vertrauenswürdig die heilsbringende Botschaft Gottes offenbart und höchste Autorität für unser Leben ist. Lasst euch nicht stören, da sind irgendwie immer wieder Satzzeichen verschluckt. Das soll uns nicht daran hindern. Das war jetzt besetzt, wenn wir das mit so einem klassischen Weihnachten verknüpft, war das jetzt so ungefähr das Flöte-Vorspiel vom großen Bruder. Jetzt kommen wir zum Geschenke auspacken. Und ich habe euch eine schöne Schatzkiste mitgebracht. Aber da könnte man sich natürlich fragen, wie kommt man jetzt dazu, die Bibel als Schatzkiste zu bezeichnen? Oder zu sagen, sie macht uns reich. Bei 500 Jahre Reformationsjubiläum kann man es doch mal wagen, den Dr. Luther zu zitieren. Und der sagt, wer einen einzigen Spruch aus dem Evangelium auf die Goldwaage legen könnte und ersehen, wie großer Reichtum darin uns geschenkt wird, der würde dagegen alle Königreiche auf Erden halten für lauter Dreck. Das hört sich wertvoll an. Und da gucken wir mal, was hier in der schönen Schatzkiste zu finden ist. Ah, doch, das hört sich gut an. Ein Schatz, der sich in der Bibel findet, ist die Orientierung. Manch einer wird es lesen können. Meine Teenagerzeit ist jetzt doch schon einige Jahre her. Aber noch nicht so weit, dass ich nicht mehr weiß, wie das damals war oder wie ich mich damals gefühlt habe. Und so frisch wie und gut konserviert, wie ihr alle ausseid, könnt ihr euch bestimmt auch noch dran erinnern, wie das denn damals war. Diese spezielle Zeit, die sehr geprägt ist von einem Wunsch, nämlich der Wunsch nach Freiheit, nach Unabhängigkeit. Bei mir war das vor allem der Wunsch nach eigener Mobilität, besonders wenn man so ländlich aufwächst wie ich. Da weiß ich von, was ich rede. Ich treffe selten jemanden, der noch ländlicher aufgewachsen ist. Und ab und zu wird ja auf dieser Bühne der Name Ernaz Reute oder Eirach gesagt, aber der Waldsteig übertrifft er dann schon noch. Und da habe ich mich natürlich sehr nach einem eigenen Gefährt gesehnt. Und da haben dann wenige PS, die ich dann hatte, doch das Tor zu einer völlig neuen Welt aufgemacht. Aber wie auch immer, in dieser Zeit sehnt man sich nach eigenverantwortlichen Entscheidungen. Man will nicht mehr machen nur das, was andere einem vorschreiben, sondern man will selber aktiv werden. Man will, dass man überall hin kann, alles unternehme, was man will, anziehe, was man will, so viele Süßigkeiten esse, was man will, so viel Zeit im Internet verbringe, wie man will. Und da erscheint dann der 18. Geburtstag oder der Auszug aus dem Elternhaus dann manchmal wie das gelobte Land. Es ist viel besser, wenn man einfach alles so machen kann, wie man selbst will und für richtig hält. Das ist doch echte Freiheit. Und wir leben ja auch in einer Welt, in der scheinbar alles erlaubt und alles richtig ist. Es gibt nicht mehr den Weg, sondern unendlich viele Möglichkeiten. Es gibt nicht mehr die Wahrheit. Du darfst dir deine eigene Wahrheit suchen. Probier aus, schöpfe die Möglichkeiten aus, leg dich nicht fest. Du hast die Wahl. Das Motto unserer Generation. Einerseits bedeutet es Freiheit. Einerseits bedeutet es Freiheit. Aber andererseits bedeutet es auch Orientierungslosigkeit. Gibt es sowas wie zu viel Freiheit? Wer kennt die nicht, den Jugendlichen, bei dem die Frage, was machst du nach der Schule eigentlich? Oder wie geht's bei dir denn weiter jetzt? Zu Schweißausbrüchen, Panikattacken oder spontanen Fluchtversuchen führen? So geht's vielen Jugendlichen heutzutage und wie auch mir, die überfordert sind mit der großen Freiheit, die uns geboten wird oder das übergroße Angebot an Entscheidungsmöglichkeiten. Man könnte ja eine Ausbildung machen, aber ja, welche denn? Aber man könnte ja eine von den 2000 Studiengängen, die in Deutschland angeboten werden, nehmen. Irgendwas, das Spaß macht, irgendwas, das zu mir passt. Ah, vielleicht Kunstgeschichte. Ah, oder doch Lehrer, aber welches Fach? Okay, ich mache BWL, damit kann man ja alles machen. Oder warte, ich will ja noch Abenteuer erleben und ich will noch die Welt sehen. Australien, Neuseeland, USA, Südamerika oder Südostasien oder doch Brandenburg. Eigentlich will ich ja auch noch was Soziales machen. Vielleicht doch ein FSJ. Also ich habe mich damals für einen Freiwilligendienst in Thailand entschieden. Aber das auch sehr nach sehr langem Ringen und Hadern mit mir und mit Gott. Denn entscheidet man sich für eins, entscheidet man sich ja gleichzeitig gegen alles andere. Wie findet man denn den Weg, der zu einem passt, wenn angeblich alles richtig ist? Wer oder was gibt mir Orientierung in diesem unübersichtlichen Leben? Letztendlich trifft, denke ich, niemand von uns die Entscheidung allein. Jeder hat irgendwie so seine Autorität und Wegweiser, an denen wir uns orientieren. Denn schlussendlich hat völlige Freiheit auch Überforderungen mit uns. Wir brauchen Orientierung, um gute Entscheidungen treffen zu können und nicht in dieser Fülle der Möglichkeiten untergeht. Wir sehen uns nach Anleitung. Wir sehen uns nach jemandem, der den Weg schon mal gegangen ist, der sich auskennt, der weiß, was um die Ecke ist, was man für Fehler machen kann. Aber wo findet man so jemanden? Bei dieser Frage ist mir ein Lied im Kopf aufgesummt. Bau nicht dein Haus auf dem losen Sand. Der eine oder andere wird sich daran erinnern. Das ist ein alter Klassiker, zum Beispiel aus meiner Kinderlagerzeit. Das ist eine Kinderfreizeit, die jeden Sommer hier im Haus stattfindet und bis heute von den Kindern sehr gefeiert wird. Und weiter geht's. Doch besser bau dein Haus auf einen Fels. Leg ein Fundament auf einen festen Grund. Wenn dann Stürme kommen und gehen, bleibt dein Haus auch felsenfest stehen. Ja. Hört man ja noch selten im Lobpreis, aber das ist tief im Herzen. Vielleicht kommen wir ja nachher noch in den Genuss. Ich will euch nicht zuvor nehmen. Ja, inspiriert wurde dieses Lied von Jesus' Worte. Da sagt er in Matthäus 7, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Ja, in Gottes Wort können wir diese Orientierung finden, die unserer Orientierungslosigkeit begegnet. Und das kann man ungefähr vergleichen mit einem Bild, wenn es viel geregnet hat und man ist auf einem schlammigen Pfad im Wald unterwegs. Und das ist ja doch sehr mühsam, man bleibt immer wieder stecke, kommt kaum voran, kostet viel Kraft. Wie sehr sehnt man sich da nach diesem festen Tritt, den man hat, dass man wieder besser vorauskommt, vorankommt. Und dann kommt dieser feste Tritt. Man spürt wieder einen gepflasterten Weg oder eine geteerte Straße. So muss sich das anfühlen, wenn man Gottes Wort Orientierung gibt in dieser Orientierungslosigkeit. Gottes Wort ist ein verlässlicher, unveränderlicher Fels und inmitten all der Unsicherheiten ein echter Grund zur Freude. Das können wir auch sehen im Psalm 119. Da hat sich der Schreiber vielleicht auch so gefühlt. In diesem längsten Kapitel der Bibel hat er ausgelassene Freude über Gottes Wort, über sein Gesetz, über seine Bestimmungen und mit zahlreichen Verse. Einer davon ist: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ja, dann gucken wir mal, was da noch so in der Schatzkiste drin ist. Ihr seht, ich habe gut gebastelt. Vielleicht seht ihr auch, warum ich nicht Kunstgeschichte studiert habe. Gottes Wort gibt uns Orientierung, indem die Bibel als Beziehungsratgeber funktionieren kann. Denn Gott ist es ein Herzensanliege, dass wir Menschen gute Beziehungen leben können und einen liebevollen Umgang miteinander haben, anstatt uns gegenseitig umzubringen und selbst zu vernichten. Deshalb ist die Bibel voll mit wundervollen Tipps, wie man Beziehungen unterschiedlicher Art gestalten kann. Dabei etwa die Beziehungen in der Gemeinde. Wenn es heißt, zerstreitet euch nicht, ihr seid ein Leib. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wenn du am Altar stehst und merkst, okay, ich liege im Streit mit einem Bruder, dann lass alles stehen und liege und klär das mit ihm, versöhn dich. Wenn Gott dir all deine große Schuld erlassen hat, dann kannst du auch deine Mitmenschen vergeben. Achte die Gemeindeleiter und gehorcht ihnen. Haben wir erst eine wundervolle Predigt dazu gehört, die auch sehr herausfordernd war. Aber wenn Gemeinde so aussieht und wir so handeln, dann macht es was. Da liegt ein unglaubliches Potenzial drin. Ein großer Schatz. Daran können wir uns orientieren. Oder zur Ehe. Indem es heißt, Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sein Leben gegeben hat. Und die Frauen werden aufgefordert, ihrem Mann mit Respekt zu begegnen. Auch was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist Gottes Vorstellung von Ehe. Ein stabiler, langfristiger Zusammenschluss, der von tiefer Liebe und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Daran kann man sich Orientierung. Und das ist doch eine geniale Idee, was Gott da hatte. Wenn man so drüber nachdenkt, könnte man ja fast selber Lust an, zum Heiraten zu kriegen. Muss ich mal gucken, was sich da machen lässt. Oder er gibt Rat in die Familie. Wenn es heißt, Kinder, ihr sollt eure Vater und eure Mutter ehren, denn das ist Gott wohlgefällig. Eltern, ihr sollt eure Kinder nicht unterdrücken und sie nicht zum Zorn reizen. Und dazu gibt es ja zahlreiche Geschichten, die das veranschaulichen, was bedeutet, eine gute Mutter oder ein liebevoller Vater zu sein. Nicht zuletzt auch unser himmlischer Vater selbst ist uns diesbezüglich eine gute Orientierung. Oder ein Beziehungsratgeber für die Beziehung in unserer Gesellschaft. Das heißt, betet für die Regierung. Ihr seid das Licht und Salz der Welt. Und die große Überschrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und behandle deine Mitmenschen so, wie du auch von ihnen behandelt werden willst. Die goldene Regeln der Ethik. Auch hier liegt doch ein wahnsinniges Potenzial drin, die eine Gesellschaft verändern kann. Stellt euch mal vor, Deutschland, Europa werden dafür bekannt, dass man respektvoll mit allen Menschen und Nationen umgeht. Dass die Kultur von tiefer Liebe und Wertschätzung geprägt ist. Und statt um unseren Geldbeutel willen Waffe zu verkaufen und damit Öl ins Feuer zu gießen, werde mir Exportweltmeister für Frieden und Versöhnung. Das ist schon ein kleiner Traum von mir. Aus all diesen Beziehungsratschlägen kommt doch immer wieder die Liebe raus. Sie steckt überall drin. Gott will, dass all unsere Beziehungen liebevoll sind und gibt uns mit der Bibel Inspiration an die Hand. Welch großer Schatz. Stichwort Schatz. Schatzhebe ist manchmal auch anstrengend, aber lohnt sich. Ein Schatz der Bibel, Transformation. Veränderung. Das ist ja gerade schon ein bisschen Anklunge, das Potenzial der Bibel, Gesellschaften zu verändern, Beziehungen zu verändern. Aber diese Worte in der Bibel haben auch das Potenzial, dich und mich ganz persönlich zu verändern. Man kann das auch unter dem Stichpunkt Heiligung sagen. Auch das ist Jesus ein Herzensanliegen. In den Worten vor seiner Gefangennahme bringt er das zum Ausdruck, als er für die Menschen betet, die ihm nachfolgen. Johannes 17,17, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wir sind dazu berufen, heilig zu sein. Man könnte auch sagen, für Gott ausgesondert, geweiht, sittlich rein oder vollkommen. Wir sind berufen, ein Volk zu sein von königlichen und heiligen Priestern. Wir sollen heilig sein, auch weil es uns gut tut und der Beziehung zu Gott. Ich habe da ein schönes Zitat an meinem Laptop klebe von Will Durant. Und das heißt, the mind is formed by what it takes in. Das heißt so viel, unser Denken wird von dem geformt, mit was wir es füttern. Und genau das ist das Prinzip von diesem Vers. Wenn wir Zeit mit der Bibel verbringen, uns damit auseinandersetzen, drüber nachdenken, Teile auswendig lernen, einherzet, dann verändert es unsere Denke, das verändert unsere Sichtweise und schlussendlich verändert es auch unsere Handlung, unser Handeln. Der nächste Schatz, die Bibel ist ein Erziehungsratgeber. Die Bibel begleitet und unterstützt uns in diesem Veränderungsprozess. Wir Christen haben ja den Wunsch, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und zur Erziehung gehört ja auch, nicht so gute Sachen anzusprechen, zu sagen, was unangebracht ist, was schädlich ist, was falsch ist. Und die Bibel hilft uns zusammen mit dem Heiligen Geist, dabei diese Dinge in unserem Leben zu identifizieren, uns zu überführen, uns unsere Schuld bewusst machen. Und auch hierbei hilft uns Psalm 119. Da heißt es, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an dein Wort? Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist schon richtig hier ergiebig. Verteidigung. Ja, was ein guter Schatz. Gottes Wort schützt uns vor Angriffen und ist in uns ein Werkzeug, uns diesen Angriffen zu begegnen. Das zeigt uns auch Jesus selbst, wie das gehen kann, in der Versuchungsgeschichte von Matthäus 4, als er vom Teufel verführt wird. Doch Jesus hat immer eine Bibelstelle parat aus dem Alten Testament, die er auswendig kann, die den Teufel in seine Schranke weist. Sehr beeindruckend, könnt ihr gerne mal nachlesen. Denn diese Geschichte zeigt uns auch, dass Bibelworte auch missbraucht werden können. Da sagt der Teufel, ich dir doch verheiße, dass dir nichts passieren soll. Die Engel werden dich doch beschützen. Dann kannst du doch da in die Tiefe springen. Doch Jesus weiß die Stelle richtig zu deuten und entgegnet wieder mit einem Bibelwort, du sollst deinen Herrn und Gott nicht versuchen. Dieser Schutz oder man könnte auch sagen, diese Waffe hatte Jesus, weil er sich mit der Schrift auskannte und sich mit ihr intensiv auseinandergesetzt hatte. Aber das funktioniert auch bei uns. Etwa, wenn du zornig bist mit einem Mitmenschen, kannst du dir sagen, nein, liebe deinen Nächsten. Ich will ihm vergeben, statt mich von diesem Zorn vereinnahmen zu lassen. Oder wenn die topografische Beschaffenheit einer Frau deine Sinne vernebelt oder deine Fantasie in Fahrt bringt, sag dir nein, wenn eine Frau begierig anblickt, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Nein, ich will nicht so denken und nein, ich gucke weg. Ihr seht, die Transformation, der Erziehungsratgeber und die Verteidigung ist eng miteinander verknüpft. Auch hier will uns die Bibel reich machen und ihr volles Potenzial in uns entfalten. Der nächste Schatz, manche würden sagen, das ist ja der allerbeste. Das ist die Offenbarung. Wie kommt es, dass wir mickrige Menschen überhaupt irgendwas über diesen großen, mit unserem Denken unfassbare, geheimnisvolle, verborgene Gott überhaupt sagen können? Das konnte mir nur, weil er sich zeigen wollte. Und er sich in verschiedener Weise offenbart hat. Gott offenbart sich bedeutet, er spricht zu uns. Er zeigt seinen Charakter, seine Verhaltensweise, seine Gefühle, sein Denken, seinen Plan, seine Handlungsweise, seine Botschaft. In allererster Linie hat er das in Jesus Christus gemacht. Er hat sich erniedrigt und wurde Mensch. Und in ihm hat er sich ganz und vollkommen offenbart. In Jesus sehen wir das allerklarste Bild von Gott. In Jesu Leben, in seinem Wirken, in der Art und Weise, wie Jesus Menschen begegnet ist, in seiner Lehre. Darum sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Suchst du also den Vater, dann setz dich mal mit Jesus auseinander. Die Bibel ist deshalb Offenbarung, weil sie von Jesus erzählt. In den Evangelien wird ausführlich und genügend aus seinem Leben und von seinem Wirken erzählt. Aber auch die anderen Bücher der Bibel erzählen die Geschichte, die Gott mit dem Menschen geschrieben hat. Immer wieder lese mir von seiner Güte, von seiner Treue, von seiner Liebe und wir erfahren auch, was sein Wille ist, was er gut findet und was er verabscheut. Auch offenbart sich die Gott einerseits in seiner Schöpfung, aber auch andererseits in Erfahrungen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind und mit ihm in einer Beziehung stehen, dann erlebe mir, wie er auf verschiedene Art und Weise mit uns kommuniziert und wie er uns berührt. Er kann uns zum Beispiel durch den Heiligen Geist Bilder und Eindrücke schenken, die unser Leben oder die Gemeinschaft bereichern und ihn offenbar machen. Jedoch sei gesagt, dass diese Form von Eindrücke nicht die gleiche Autorität und nicht das gleiche Grad an Zuverlässigkeit haben können wie die Bibel, sondern vielmehr an der Bibel gemessen wird, ob die sich widersprechet, damit sie uns nicht in die Irre führt. Genauso bei theologische Grundsätze und irgendwelche Überlegungen, die müssen sich immer an der Bibel messen, weil Gott der Bibel die Autorität über Lebens- und Glaubensfrage gekriegt hat. So beschützt uns Gott vor Unwahrheiten und Irrlehre, die immer wieder auftreten. Ein sehr kostbares Ding. Gott spricht. Eine tiefe Sehnsucht von vielen Menschen. Und das ist eine faszinierende Sache, zu wissen, dass Gott immer wieder die Bibel nutzt, um zu uns zu sprechen. Denn er kennt uns ganz genau. Er weiß, was uns umtreibt, was uns Sorge macht, mit was wir zu kämpfen haben, aber auch, was uns Freude macht und was uns begeistert. Und hierbei erlebe ich oft, wie Gott konkret in meine Situation spricht, die mir entweder mir auf irgendwelche Wege Bibelverse zukommen lässt, meine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Vers richtet oder einen Bibelvers, der in meinem Herzen ist, in meinen Kopf schießen lässt. Auf verschiedene Art und Weise. Vielleicht auch einen Vers, den ich schon so oft gelesen habe und plötzlich wird mir eine ganz neue Bedeutung davon klar und berührt mich. Ja, so wie vor kurzem, als ich mal das Gefühl hatte, dass irgendwie ein paar Beziehungen zu meinen Mitstudenten irgendwie belastet waren, irgendwie nicht so optimal wären. An dieser Stelle herzliche Grüße durch den Livestream nach Tabor. Wer das auch abgehakt. Und dann treffe ich in meiner morgendlichen Bibellese auf diese starke Verse aus dem Kolosserbrief, wo es heißt, leg ab Zorn, Bosheit und Lästerung und zieh an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Langmut, Sanftmut. Ertragt einander, vergebt einander. Da wusste ich, wie ich diesen Beziehungen begegnen sollte. Und bin mit dieser Herausforderung in den Tag gestartet. Und es hat sich absolut bewährt und den Beziehungen absolut gut getan. Oder manchmal antwortet Gott auch durch die Bibel auf Fragen, die uns auf der Seele brennen. Ich habe das erlebt, als ich in Thailand war und sich mein Dienst so langsam dem Ende geneigt hat und man sich wieder die Frage stellt, wie geht's weiter? Soll ich in Asien bleiben oder soll ich zurück nach Deutschland kommen? Und in dieser Situation war es mir sehr wichtig zu erfahren, okay, was will Gott von mir? Was hat er mit mir vor? Und ich habe 2 Monate lang habe ich gebet und gefleht und um eine Antwort gerungen und gehofft, aber war Funkstille. Und dann saß ich in diesem Gottesdienst, der in Kareni war, eine Sprache, die ich kaum verstanden habe und von Langeweile und Müdigkeit geplagt war. Und dann sagt auf einmal der Prediger den einzigen englischen Satz in dieser Predigt, zitiert eine Bibelstelle aus 2. Mose 14, 15, wo Mose so mit Israeliten am Roten Meer ist. Und dann sagt, was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und dieser Satz, der packt mich so, der wühlt mich so auf. Und mir war in dem Moment klar, dass Gott mir irgendwas sagen will. Aber was will er nun damit sagen? Und ich frage ihn, hey, ist es das deine Antwort, dass ich nach Deutschland wieder aufbrechen soll? Und in mir ist so ein tiefes Gefühl von Friede und Bestätigung. Und das war die Antwort, nach der ich mich gesehnt habe. Gehört, gebucht. Wir stellen Gott in unseren Gebeten viele Fragen und bringen ihm viele Bitten, was wichtig und gut ist. Aber ich denke, wir hören selten zu. Und zu einer Beziehung gehört es, dass man einander zuhört. Und ich erlebe die Bibel als etwas, mit dem ich Gott zuhören kann und er spricht. Lasst uns zuhören, denn er hat sehr wertvolle Dinge zu sagen. Und diese wertvolle Dinge werden wir jetzt einen Auszug davon hören. Und jetzt ist der Moment, wo ihr diese Verheißungen genießen dürft, könnt euch zurücklehnen, dürft auch mit meiner Erlaubnis die Augen zumachen und das einfach genießen. Diese Bibel, die voll ist mit Zusage und die Gott uns zuspricht und viel Kraft haben. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Solche Schätze schlummern in der Bibel. Zusprüche, die uns Identität geben. Kinder Gottes, Bürger des Himmels, Freunde von Jesus Christus. Zusprüche, die Glaube und Vertrauen wecken. Jesus, der gute Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe. Zusprüche, die Trost spendet. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden und ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Zusprüche des Friedens. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Zusprüche der Heilung. Er trug unsere Krankheit. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Zusprüche der Freude. Freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Ich will, dass ihr Anteil an dieser Verheißung habt. Und deshalb öffne ich meine Schatzkiste für euch. Und ihr dürft euch später am Ausgang an diesem Tisch, der in der Mitte steht, euch da Verheißungen Gottes mitnehmen. Entweder für euch selbst oder könnt ihr auch jemandem zusprechen und das mitnehmen. Nun kommen wir zu dem Punkt, wie kommt die Bibel in mein Leben? Oder wie entfaltet die Bibel Gottes Wort sein Potenzial in meinem Leben? Ich würde sagen, die größte Motivation, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen, ist die positive Erfahrung. Wenn du diese Schätze, von denen ich jetzt erzählt habe, in deinem Leben, in deinem Glauben erfährst und merkst, dass sich die Bibel bewährt, und dann ist das die allergrößte Motivation, sie immer wieder zu benutzen und aus dem Schrank zu packen. Deswegen kann ich dir nur ermutigen, so viele Gelegenheiten wie möglich zu schaffen, in der die Bibel ihr Potenzial in deinem Leben entfalten kann und du gute Erfahrungen machen kannst. Aus diesem Grund werde mir auch nachher nach dem ersten Lied einen Zeugnis teilhaben, in dem ihr sagen dürft, wo hat die Bibel euer Glaubensleben bereichert? Wo hat euch was so richtig gepackt oder verändert? Oder was habt ihr für coole Erfahrungen mit Gott und der Bibel gemacht? Mach das Bibellese zu deiner Gewohnheit. Integriere es in deinen Tagesablauf. Ich kann da sehr morgens empfehlen, da ich da oft so ein Motto für den Tag kriege, so eine Challenge, die ich immer angehen kann. Und ich kann dir auch Andachtsbücher empfehlen, die da einem großen eine Hilfe sein können, wie zum Beispiel Lichtstrahlen oder Guter Start oder ähnliches, findet man auch im Bücherlade. Ich benutze da Unser täglich Brot. Das ist ein Andachtsbuch, das habe ich mal in Myanmar gefunden, war ganz gut. Das gibt es auch in Deutschland. Da ist immer ein Bibeltext, den es quasi gibt, einen lebensnahen Impuls, ein formuliertes Gebet, wie man das in ein Gebet packen kann, und ein prägnanter Satz, den so eben dieses Motto für den Tag ist. Eine wahnsinnige Bereicherung für ein Glaubensleben. Außerdem, falls du keinen Hauskreis hast, kann ich dir auch nur das empfehlen, dich da mit einem Verantwortlichen zu kontaktieren und das mal auszuprobieren. Denn Hauskreise sind auch ein super Ort, wo sich das Potenzial der Bibel entfalten kann. Dort kann man dann in der Gruppe erstmal selbst in den Text gucken und was da drin steht, sich damit auseinanderzusetzen, aber dann eben in der Gruppe sich austauschen über Fragen, Herausforderungen, Erkenntnisse und dann den Bogen findet, wie die Botschaft in unserem Leben anwenden könnt. Und die Gemeinschaft bereichert da diese Art und Weise sehr. Auch eine Empfehlung: auswendig lernen. Ich weiß, das ist sehr unpopulär, Bibelverse auswendig zu lernen oder Teile. Die Zeiten waren mal anders. Aber ich denke, heute ist auch in viele Punkte rausgekommen, welchen Vorteil es hat, Bibelverse auswendig zu können, sich eingeherzt zu haben. Sei es, um sich Verheißungen zu verinnerlichen, Kind Gottes. Sei es, um sich selbst zu ermutigen. Sei es, um jemand anders zu ermutigen. Oder um sprachfähig zu werden, mit anderen über seinen Glaube zu reden. Ich mache das mit dem Bibelvers auswendig lerne ungefähr seit 1,5 Jahren. Und das ist ein absoluter Hochgenuss, in wie viel Art und Weise das Leben bereichert und Beziehung zu Gott. Man kann da zum Beispiel am Anfang der Woche sich einfach einen Bibelvers nehmen, den einfach auswendig lerne. Und dann über der Woche gucke, dass man den immer wieder mal sieht. Kann sich den an den Spiegel hängen oder man macht ihn sich als Handy-Hintergrund. Vielleicht muss auch da der Liebling dann weichen oder man kombiniert es und der Liebling hält den Bibelvers oder so ähnlich. Da findet man Wege und Lösungen. Und das alles hilft uns, wie wir die Bibel wirklich in unser Leben übertragen und uns von dieser Bibel reich machen lassen und durch sie verändert werden. Vielleicht sagt jemand, nee, das will ich irgendwie alles nicht. Bibel lesen ist blöd. Dann sagt Gott es, legt es vor ihn hin. Bete für Leidenschaft und für Sehnsucht nach seinem Wort. Und es wird dich verändern. Vielleicht ist es jetzt auch für dich dran, eine Herausforderung anzugehen. Eins von denen Sache. Vielleicht, dass du sagst, ich probiere das oder das mal eine Woche aus und lass mich überraschen. Ich gebe euch jetzt einen kurzen Moment, darüber nachzudenken, was das jetzt für eine Herausforderung für euch sein kann und sie sich vielleicht zu notieren, um dieses Commitment zu machen. Ein syrischer Kirchenlehrer hat gesagt, die Bibel gleicht einem Acker, der nie abgeerntet werden kann und deshalb nie öde und leer daliegt. Sie gleicht einer Quelle, die beständig fließt und umso reichlicher strömt, je mehr man daraus schöpft. Ich hoffe, ihr konntet heute entdecken, wie die Bibel uns reich machen will. Und was für eine unbezahlbare Schatzkiste sie ist, was für ein wertvolles Geschenk von Gott bereitet. Lasst uns diesen Schatz nicht ungenutzt im Schrank lassen, sondern sein volles Potenzial entfalte. Ich fasse das nochmal für Gott zusammen und bete. Vater, öffne du uns die Augen für die Wunder, die in deinem Wort sind. Schenke uns tiefe Lust und Freude an deinem Wort. Und offenbar du uns, was in der Bibel geschrieben ist. Lass uns die Kraft der Bibel in unserem Leben erleben. Heilige du uns in deiner Wahrheit. Amen.